Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker und im Programm das teure, allzu teure Dach über dem Kopf. In Berlin startet morgen eine Initiative zur Enteignung großer Wohnungskonzerne. Und auch wenn die Immobilienunternehmen nicht allzu viel Anlass zur Sorge haben, es zeigt sich doch, dass die Unterversorgung mit bezahlbarem Wohnraum eine der großen sozialen Fragen im Land ist. Und dazu gleich mehr. Zum Start der Sendung aber die deutsche Autoindustrie, die einfach nichts auslässt. Die EU-Kommission wirft nun den großen drei, VW, BMW, Daimler, vor, dass die sich unrechtmäßig abgesprochen haben sollen, welche Art von Abgasreinigung ihnen denn zu Pass käme. Paul Vorreiter dazu.
8 Jahre lang EU-Kartellvorschriften missachtet. Diesen Verdacht hat die EU-Kommission gegenüber VW, BMW und Daimler. Die Brüsseler Behörde hat eine formelle Beschwerdemitteilung an die Konzerne geschickt. Ein Brief, in dem sie die Vorwürfe detailliert begründet. Die Autokonzerne haben nun die Gelegenheit, darauf zu antworten. Die EU-Kommission hatte seit 2017 Untersuchungen angestellt. Im September vergangenen Jahres wurden die dann vertieft. Bereits damals hatten sich die Anzeichen verdichtet, wie ein Sprecher von Wettbewerbskommissarin Margarete Vestager deutlich machte. Auf der Grundlage des Materials haben wir uns entschieden, diesen ersten Schritt zu gehen, um zu prüfen, ob unsere Bedenken begründet sind oder nicht. Die Vorwürfe beziehen sich auf Otto-Motor-Partikelfilter zur Verringerung von Abgasen. Zwischen 2009 und 2014 sollen die drei Konzerne sich abgesprochen haben, neue Benzinermodelle damit nicht auszustatten oder den Einbau zumindest zu verzögern. Darüber hinaus geht es um sogenannte AdBlue-Tanks bei Dieselmotoren. AdBlue, das ist ein Harnstoffgemisch, das dazu genutzt wird, um Abgase zu binden und damit den Ausstoß von Stickoxiden zu reduzieren. Das Problem bei diesem Gemisch ist, dass eine große Menge davon eingespritzt werden muss, um die Abgase effektiv zu filtern. Möglicherweise haben die Autokonzerne zwischen 2006 und 2014 miteinander nach Möglichkeiten gesucht, den Gebrauch des Harnstoffgemischs zu deckeln. Damit wären die Autos schmutzig auf die Straße geschickt worden, obwohl eine umweltfreundliche Technik zur Verfügung stand. Auf diese Weise hätte man den technischen Fortschritt behindert, Kunden sauberere Autos verwehrt, so der Vorwurf der EU-Kommission. VW teilte mit, es werde die Beschwerdepunkte prüfen und sich nach einer Auswertung äußern. Daimler bestätigte, die Vorwürfe zu kennen, rechnet aber nicht mit einem Bußgeld, da der Konzern als Kronzeuge mit der EU-Kommission kooperiert habe. BMW will sich zum Inhalt der Beschwerdepunkte nicht äußern, da es sich um ein laufendes Verfahren handelt. Ein BMW-Sprecher hatte zuvor allerdings gesagt, Mitarbeiter hätten mit Kollegen der anderen Konzerne über eine technikoffene Lösung zur Verringerung des Feinstaubausstoßes von Benzinmotoren und über den Aufbau einer Infrastruktur für Harnstoffbetankung von Dieselautos gesprochen. Es sei nie das Ziel gewesen, Fortschritte zu verhindern. Rebecca Harms, klima- und energiepolitische Sprecherin der Grünen im Europaparlament, rechnet damit, dass auf die Autokonzerne empfindliche Strafen zukommen werden. Das Nachsehen hätten allerdings andere.
Leidtragende der Abgasmanipulation sind bisher Autokäufer, die ein umweltfreundliches Auto kaufen wollten und die heute mit Fahrverboten konfrontiert sind. Leidtragende sind auch die Bürgerinnen und Bürger in den Städten, die weiterhin unter schlechter Luft leiden.
Sollte sich die EU-Kommission dazu entschließen, Strafen auszusprechen, könnten maximal 10% des weltweiten Jahresumsatzes fällig werden. Bis zu einer Entscheidung der EU-Kommission werden voraussichtlich noch Monate vergehen. Der mögliche Bußgeldbescheid ließe sich beim EU-Gerichtshof anfechten.
Der Bericht von Paul Vorreiter. Die Autokonzerne also weiter befasst mit ihren diversen juristischen Baustellen, während sie doch eigentlich mit aller Kraft daran gehen sollten, ihren anstehenden Umbruch zu bewältigen. Eigentlich die Kernaufgabe der Unternehmen. Eigentlich. Die Arbeitnehmer, vertreten vor allem durch die IG Metall, wollen dabei aber nicht nur zusehen als einen Antwortbaustein auf die Umbrüche, die da kommen, fordern sie ein sogenanntes Transformations-Kurzarbeitergeld. Clemens Kindermann, der Leiter der Deutschlandfunk Wirtschaftsredaktion, hat mit dem IG Metall-Chef Jörg Hofmann das Interview der Woche geführt, zu hören am Sonntag. Das Kurzarbeiter-Transformationsgeld habe ich mir aber zuvor erklären lassen. Worum geht es da? Das war die Frage an Clemens Kindermann.
Dabei geht es um eine neue Form des Kurzarbeitergeldes. Bisher kennt man ja vor allem das Kurzarbeitergeld, wenn es mit der Wirtschaft insgesamt schlecht läuft. Das sogenannte konjunkturelle Kurzarbeitergeld, das spielt hat eine sehr wichtige Rolle gespielt nach der großen Finanzkrise 2008, 2009, als es darum ging, bildlich gesprochen, Beschäftigungsbrücken aufzubauen, um die Folgen der Konjunkturkrise, die sich an die Finanzkrise anschloss, abzufedern. Worum es jetzt geht, das beschreibt der Vorsitzende der IG Metall, Jörg Hofmann in diesem Interview der Woche so.
Es geht um die Überbrückung der Zeiten, wenn Umbrüche im Unternehmen stattfinden, wenn Arbeitsvolumen wegfällt, weil zum Beispiel keine Verbrennertechnologie mehr gefragt wird auf dem Markt. Auf der anderen Seite neue Geschäftsmodelle noch nicht so entwickelt haben, dass Äquivalentbeschäftigung entsteht. Da haben wir heute die normale Reaktion der Unternehmen ist zunächst mal, wir bauen Personal ab. Und das halte ich jetzt nicht für den richtigen Weg. Ich glaube, Unternehmen haben auch Verantwortung, in diesem Strukturwandel möglichst alles zu tun, dass Beschäftigte, die heute ihre Leistung bringen, auch morgen Perspektiven im Unternehmen haben.
IG Metall-Chef Hofmann.
Wie soll das neue Kurzarbeitergeld denn ausgestaltet sein?
Ja, dazu hat sich der IG Metall-Chef tatsächlich zum ersten Mal geäußert. Es soll mindestens 24 Monate gezahlt werden. Es soll dann zum Zuge kommen, wenn Arbeitsvolumen wegfällt, wenn die Arbeitszeit reduziert wird. Und die damit frei werdende Zeit soll auch dafür genutzt werden können, für neue Tätigkeiten zu qualifizieren. Woher kommt das Geld dafür? Jörg Hofmann sprach von einer für Kurzarbeit üblichen Drittelfinanzierung. Das würde bedeuten, dass grundsätzlich die Bundesagentur für Arbeit bezahlt, aber auch die Unternehmen, auch wenn die für die ausgefallenen Stunden keine Löhne zahlen müssen, bleibt ihnen doch ein Teil der Personalkosten, die sogenannten Remanenzkosten. Und schließlich sind die Beschäftigten möglicherweise mit einem Abschlag von ihrem bisherigen Gehalt als Eigenanteil betroffen. Über all dies sei man als Gewerkschaft, IG Metall hat ja immerhin fast 2,3 Millionen Mitglieder, mit der Bundesregierung im Gespräch.
Nun gibt es ja bereits auch andere geltende und praktizierte Formen des Kurzarbeitergeldes. Eine davon, das konjunkturelle Kurzarbeitergeld, haben Sie eben angesprochen. Warum braucht es dann dieses neue Arbeitsmarktinstrument?
Weil die anderen Formen tatsächlich nicht passen für das, was in der Automobilindustrie bevorsteht. Die Gefährdung der Arbeitsplätze geschieht ja nicht durch eine allgemein schlechte Konjunkturlage, sondern durch einen Strukturumbruch in einem ganz bestimmten Industriesegment. Ansonsten haben wir da noch das saisonale Kurzarbeitergeld. Passt auch nicht, weil es da vor allem darum geht, dass wegen der Witterung nicht gearbeitet werden kann, also auf dem Bau bei Dachdeckern, Garten, Landschaftsbau. Und sozusagen die dritte Säule, das Transfer-Kurzarbeitergeld, das ist dafür gedacht, bei betrieblichen Umstrukturierungen Entlassungen zu vermeiden. Bei dem neuen Transformations-Kurzarbeitergeld geht es aber um die Frage, wie Beschäftigung gesichert werden kann, wenn eine ganze Branche von einem Strukturumbruch erfasst wird und wie möglicherweise da auch Weiterqualifizierung integriert werden kann. Die IG Metall ist da möglicherweise schon einen Schritt weiter als die Unternehmen.
Clemens Kindermann war das aus der Deutschlandfunk Wirtschaftsredaktion und sein Interview der Woche mit dem IG Metall-Chef, das können Sie in voller Länge hören am Sonntag um 11.05 Uhr. Und bleiben wir in der Nähe der Autoindustrie. In Stuttgart trafen sich gestern Abend Unternehmer, von denen eher zufällig und ortsbedingt viele aus der Autobranche stammten, aber nicht zufällig war, dass viele von ihnen türkische Wurzeln hatten. Denn es ging um einen Austausch, da ja das türkisch-deutsche Verhältnis alles andere als spannungsfrei ist. Daniel Heinrich mit Eindrücken.
In der Lobby des Steigenberger Hotels in Stuttgart hat Alper Kanja nicht viel Zeit. Gleich wird der Mitfünfziger mit den wachen Augen und dem offenen Lächeln vor einer Gruppe von Wirtschaftsexperten und Unternehmern über den Wirtschaftsstandort Türkei sprechen. Kanja ist der Präsident des türkischen Autozuliefererverbandes Taysat. Er hat in München und Wien studiert. Besonders die Verbindung nach Deutschland liegt ihm am Herzen.
Jährlich machen unsere Mitglieder 22 Milliarden Euro Umsatz. Deutschland ist einer von unseren größten Märkten, sozusagen ungefähr 20% unseres Exportumsatzes geht unmittelbar nach Deutschland.
Deutschland, das wird an diesem Nachmittag immer wieder betont, ist der wichtigste Exportmarkt für die Türkei und gerade in Zeiten einer strauchelnden türkischen Wirtschaft ein enorm wichtiger Partner. Wie sehr diese Wirtschaft gerade strauchelt, beschreibt Christian Brakel, Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Istanbul.
Die Rezession hat inzwischen auch große Teile der Mittelschicht erfasst. Nicht nur Dinge wie Lebensmittel sind sehr viel teurer geworden, sondern die Inflation frisst einfach große Teile der Löhne der Menschen auf.
Dass beispielsweise der Lira-Kurs so stark gefallen sei, so der Türkei-Experte, habe Industrien wie der exportorientierten Automobilindustrie bisher eher genutzt. Der Grund: niedrigere Produktionskosten.
Wenn Unzufriedenheit in den Firmen herrscht, also weil natürlich auch die Angestellten diesen Preisdruck spüren, das macht sich natürlich auch bemerkbar. Und eben dann, was eben Zulieferbetriebe angeht. Es gibt sehr viele, vor allem kleinere und mittelständische Betriebe, die entweder Konkurs angemeldet haben oder das tun müssen. Da berichten Autobauer schon, dass da eben einige Zulieferer wegfallen.
Auch Muhammad Yildiz ist ins Steigenberger Hotel gekommen. Yildiz, am Schwarzen Meer geboren, im Schwarzwald aufgewachsen, ist der Geschäftsführer von Odelo. Der mittelständische Betrieb aus Stuttgart hat sich auf die Fertigung von Automobilbeleuchtung spezialisiert. Anstatt über die Krise spricht er lieber über die Standortvorteile der Türkei.
Wir glaubten in Deutschland, wir haben das Automobil erfunden und wir wissen, wie es geht. Und so Länder, gerade Schwellenländer wie Türkei, da werden zwar auch Autos gebaut, aber wir sind möglicherweise mit dem Standard nicht so ganz da, wo wir sind. Die Erfahrung hat mich eines Besseren belehrt. Also wir sichern, wenn ich das so sagen darf, den Standort in Stuttgart auch mit der Unterstützung von guten Leuten, die hier zuarbeiten, auch speziell aus der Türkei.
Die Worte Yildiz wirken wie Wasser auf die Mühlen Alperkanjas. Wie ein Mühlstein erscheinen dem türkischen Unternehmer dagegen eher die Auseinandersetzungen zwischen Ankara und Berlin auf politischer Bühne.
Obwohl aus geschäftsbezogenen Hinsichten keine Probleme sind, diese politischen Störfaktoren sozusagen behindern das Geschäft, behindern unser tägliches Leben sozusagen. Die Investoren, die in der Türkei etwas machen wollen, fühlen sich irgendwie bedroht. Und auch die Türken, die etwas aus Deutschland importieren wollen, eine Anlage kaufen wollen und so, die haben auch ein bisschen Angst. Ja, okay, werde ich Probleme bekommen und so und so. Das ist etwas, was eigentlich nicht notwendig ist.
Sagt es und eilt dann die Treppen zum Konferenzraum hinauf. Alperkanja hat keine Zeit, sein Vortrag wartet.
Daniel Heinrich war das und Themenwechsel. In Berlin startet morgen eine Initiative zur Enteignung großer Immobilienkonzerne. Auch wenn vor solch einem Projekt hohe Hürden stehen, verfassungsrechtliche, politische, es zeigt doch, wie sehr es Argwohn auf sich zieht, wenn wenige Immobilienunternehmen über die Wohnverhältnisse zehntausender Menschen bestimmen. Claudia van Laak über die Initiative und deren ökonomischen Hintergründe.
Das Volksbegehren beginnt, der Ton verschärft sich. Wirtschafts- und Immobilienverbände, unterstützt von CDU und CSU, warnen heute eindringlich vor Enteignungen großer Wohnungsunternehmen. Sie könne die Sorgen der Mieter verstehen, sagte die Chefin des Verbands Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen BBU, Marin Kern. Eine Enteignung sei allerdings der falsche Weg und löse nicht die Probleme. Berlin müsse alle Kraft darauf verwenden, den Neubau zu fördern.
Warum wird zu wenig gebaut? Die Vorschriften sind zu eng, die Auflagen sind zu hoch und insgesamt besteht in der Stadt bedauerlicherweise immer noch nicht der ganz klar einheitlich geäußerte, artikulierte Wille, dass hier Neubau ganz vorrangiges Ziel ist und dass Neubau hier Vorfahrt hat.
Das Volksbegehren sei verfassungswidrig. Enteignungen von Wohnungsunternehmen verstießen gegen das Grundgesetz. Zu diesem Schluss kommt ein Rechtsgutachten im Auftrag des Dachverbands der Wohnungsunternehmen. Die Initiative, die morgen mit ihrer Unterschriftensammlung startet, beruft sich dagegen auf Artikel 15 des Grundgesetzes. Dort heißt es, Zitat, Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Zitat Ende. Initiator Rusbe Taheri.
Wir wollen Wohnungen aus der Diktatur des Marktes befreien und sagen, dass existenzielle Bedürfnisse des Menschen, wie zum Beispiel Wohnen, kein Spielball an der Börse sein dürfen. Man darf nicht mit Wohnungen an der Börse handeln wie mit Schweinehälften.
Ziel der Initiative ist es, gewinnorientierte Unternehmen mit mehr als 3000 Wohnungen in Berlin zu enteignen. Im Zentrum der Kritik steht dabei der börsennotierte Konzern Deutsche Wohnen mit 125.000 Wohnungen, größter privater Vermieter in der Hauptstadt. Der Gewinn der Deutsche Wohnen lag im letzten Jahr bei 1,9 Milliarden Euro. Mieter klagen über Verdrängung, über abgestellte Heizungen im Winter, mangelnde Wartung sowie einen schlechten Service. Der Konzern gibt sich inzwischen selbstkritisch und verspricht Besserung. Konzernsprecherin Manuela Damianakis sagte dem RBB:
Punkt ist sicherlich auch, dass wir in den letzten Jahren zu wenig mit unseren Kunden, mit unseren Mietern kommuniziert haben. und wahrscheinlich auch ein bisschen zu wenig mit der Stadtgesellschaft insgesamt. Also wir haben in den vergangenen Jahren teilweise der Stadt den Rücken zugedreht und das war ganz bestimmt ein Fehler.
Was die Höhe der Mieten angeht, steht München nach wie vor an der Spitze. Allerdings sind die Mieten in keiner deutschen Stadt so schnell so stark angestiegen wie in Berlin. Jährlich ziehen 30.000 bis 40.000 Menschen zu. Der Wohnungsneubau hält damit nicht Schritt. Nur 15 von 100 Hauptstadtbewohnern leben in ihren eigenen vier Wänden. Berlin ist also eine Mieterstadt. Die Unterstützung für das Volksbegehren entsprechend groß.
Claudia van Laak war das. Heute geht die Hannover Messe zu Ende. Die größte Industriemesse weltweit, die seit 1947 existiert und andere früher mal wichtige Industriemessen wie etwa die CeBIT überlebt hat. Es waren zum Start ein Landeswirtschaftsminister und ein Oberstadtdirektor, die den Grundstein legten für die Hannover Messe. Alexander Bulle.
Hannover führt zum ersten Mal eine Exportmesse durch, die für die Gesamtwirtschaft der Westzonen von überragender Bedeutung ist. Ein ehemaliger Rüstungsbetrieb in dem Vorort Laatzen wurde in das Ausstellungsgelände verwandelt.
Auf Befehl der damaligen britischen Besatzungsmacht gelingt 1947 der Kraftakt. In vier Hallen präsentiert die deutsche Industrie den ersten VW Käfer und den kleinsten Dieselmotor. Ausgesuchte Einkäufer aus dem Ausland ordern Kochtöpfe und Kinderwägen, Möbel und Mieterwaren, Zahnräder und Zahnprothesen. Alles nur gegen US-Dollar, versteht sich. Die Hannover Messe expandiert. Anfang der 60er Jahre lockt die Industrieschau bereits mehr als 1 Million Gäste in die sonst so beschauliche Landeshauptstadt. 1970 wird für die rasant wachsende Fachmesse Bürowirtschaft eine eigene Halle gebaut, das Zentrum der Büro- und Informationstechnik, kurz CeBIT. 1986 tritt die CeBIT erstmals als eigenständige, von der Industriemesse abgekoppelte Computermesse an. Kurz vor dessen Tod im Jahr 2006 erinnerte Messevorstand Jörg Schomburg im Interview mit dem Deutschlandfunk daran, dass die Entscheidung nicht bei allen Ausstellern auf sofortige Gegenliebe stieß.
Weil die CeBIT-Industrie selbst Angst hatte, dass der Glamour, der auf der Hannover Messe liegt, mit den vielen Chefs aus allen Industriebranchen, dann dieser Messe verloren geht und sie eine Messe wie viele andere ist.
Weit gefehlt, die CeBIT wird zum Erfolg. In ihren Glanzjahren ist sie der zentrale Tummelplatz für alle, die sich über digitale Alltagskultur austauschen wollen. Als die Deutsche Messe 2018 das Aus verkündet, haben alternative Veranstaltungen der CeBIT allerdings längst den Rang abgelaufen. Im Maschinen- und Anlagenbau behauptet das deutsche produzierende Gewerbe seinen Vorsprung an der Weltspitze. Wolfgang Walster ist einer von drei Autoren, die im April 2011 auf der Hannover Messe ihr Konzept Industrie 4.0 erstmals einem breiteren Publikum vorstellen. Der Begriff hat Konjunktur. Mittlerweile tragen weltweit mehr als 90.000 Veröffentlichungen die deutsche Wortneuschöpfung im Titel oder beziehen sich inhaltlich darauf. Kabellose Produktionsroboter arbeiten Seite an Seite mit ihren menschlichen Kollegen. Im Zusammenspiel aus Software und flexiblen Fertigungsmethoden wie dem 3D-Druck sollen maßgeschneiderte Produkte entstehen, in immer kürzeren Entwicklungszyklen und selbst in kleinsten Stückzahlen noch profitabel. Vollautonome Systeme werden allerdings doch noch etwas länger auf sich warten lassen, als vor 7 Jahren von ihm vorausgesagt, räumt Walster ein.
Bei neuen Fabriken wird das eigentlich immer schon realisiert. Das Problem ist, dass wir natürlich in Deutschland gar nicht mehr so viele ganz neue Fabriken auf der grünen Wiese errichten, sondern wir haben eben jede Menge alte Fabriken. Deshalb ist diese Migrationstechnologie, also von Industrie 3.0 auf 4.0 umzustellen, ohne dass die Fabrik komplett neu gebaut wird, das ist eben noch eine Herausforderung, ist aber in vielen Fällen auch schon gelungen.
Damit das reibungslos funktioniert, muss mit der künstlichen Intelligenz auch der neue Mobilfunkstandard 5G in die Produktionshallen einziehen. In Hannover zeigten zahlreiche Aussteller, dass die sich auch ohne Unterstützung der großen Kommunikationskonzerne in Echtzeit vernetzen lassen. Unterdessen wird das Konzept Industrie 4.0 in Hannover schon weitergedacht. Der digitale Brückenschlag zwischen virtueller und dinglicher Welt ermöglicht neue Geschäftsmodelle, intelligente Dienstleistungen zum Beispiel. Walster.
Das heißt, dass wir beispielsweise einer kompletten Fabrik die Vorgabe machen, du musst im nächsten Jahr eine Qualitätsverbesserung von 10% erreichen. Und das System selbst wird dann in dem ganzen Jahr über immer wieder an Stellschrauben tätig werden, wie ein guter Manager sozusagen, der diese Zielvereinbarung versucht zu erreichen.
Noch halten Menschen ihre Köpfe hin, wenn Bilanz gezogen wird. Zum Ausklang hat Messechef Jochen Köckler mit 215.000 Menschen zwar ein etwas kleineres Fachpublikum gezählt als im Vorjahr. Dafür stimmte die Qualität. Will sagen, Köckler freut sich wieder einmal über den geballten Andrang vorwiegend ausländischer Führungskräfte aus Politik und Wirtschaft.
Alexander Budde, der lange Weg der Hannover Messe. Nach einem Durchhänger hat sich der amerikanische Arbeitsmarkt im März wieder berappelt. Mehr in den Wirtschaftsnachrichten mit Eva Barner.
196.000 neue Stellen meldete die Regierung in Washington und damit mehr als von Experten erwartet. Im Februar waren es nur 33.000 neue Stellen gewesen. Die Arbeitslosenquote verharrte bei 3,8%. Die US-Notenbank hat angesichts der unsicheren Konjunkturaussichten eine Leitzinspause ausgerufen, nachdem sie den Schlüsselsatz voriges Jahr viermal angehoben hatte. US-Präsident Donald Trump rief die Fed heute auf, die Leitzinsen zu senken. Boeing gerät weiter in Erklärungsnot. Der Flugzeugbauer, der nach zwei Abstürzen mit dem Typ 737 MAX ohnehin schon massiv in der Kritik steht, hat ein weiteres Softwareproblem entdeckt. Dieses sei bei der Überarbeitung des umstrittenen Steuerungsprogramms MCAS festgestellt worden, stünde aber nicht in direktem Zusammenhang damit, teilte Boeing mit. Zuvor hatte Vorstandschef Dennis Muhlenberg deutlich wie nie zuvor Probleme mit der Steuerungssoftware MCAS eingeräumt. In einem Firmenvideo versprach er, dieses Risiko zu beseitigen.
It's our responsibility to eliminate this risk. We own it and we know how to do it.
Außerdem sprach Muhlenberg den Angehörigen der Unglücksopfer der beiden Flugzeugabstürze sein Beileid aus.
We at Boeing are sorry for the lives lost in the recent 737 MAX accidents. These tragedies continue to weigh heavily on our hearts and minds.
Erstmals seit Ende des Hilfsprogramms haben die Finanzminister der Eurozone konkrete Schuldenerleichterungen für Griechenland freigegeben. Es handelt sich dabei um Zinsgewinne mit griechischen Anleihen und den Verzicht auf Zinserhöhungen für laufende Hilfskredite in Höhe von insgesamt 970 Millionen Euro.
Eva Banner war das mit den Wirtschaftsmeldungen. Und es war eben erwähnt, es gab gute Nachrichten vom amerikanischen Arbeitsmarkt. Damit sanken die Sorgen vor einer Konjunkturabkühlung, zumindest in den USA. Und das, Claudia Werde, das hat auch den Ton vorgegeben für die Börsen.
Ja, die Richtung heute Nachmittag ist klar. Der DAX deutlich über 12.000 Punkten. Die beruhigenden Daten kommen ja nicht nur aus den USA. Hier an der Börse sieht man es mit großer Erleichterung, dass sich die USA und China in Sachen Handelsstreitigkeiten einigen wollen. Es ist zwar noch nicht klar, wie die Regelungen aussehen werden, aber zumindest hier an der Börse gehen viele davon aus, dass dann die Zölle vom Tisch sein werden. Auch dass Bewegung bei den Brexit-Verhandlungen da ist, das kommt hier gut an. Aktuell der DAX bei 12.011 Punkten.
Alles andere als gute Nachrichten kommen von Boeing, wie hat der Kurs reagiert?
Wenig verwunderlich, die Aktien hier bei uns im Computerhandel fast 1% im Minus. An der New Yorker Börse ist das Minus nicht ganz so groß.
Und was selten an der Börse eine Rolle spielt, Rosenkrieg. Und zwar zwischen dem Chef von Amazon und seiner Ex-Frau. Das hat man auch selten, dass Scheidungsgeschichten an der Börse landen, oder?
Das ist wirklich richtig. Aber das Scheidungsrecht im US-Bundesstaat Washington sieht eigentlich vor, dass der während der Ehezeit erworbene Besitz zu gleichen Teilen auf die Ehepartner verteilt wird. Im konkreten Fall ist das anders gekommen. Jeff Bezos soll nach der Trennung 75% der gemeinsamen Aktien und alle Stimmrechte behalten. Er wird also weiterhin Einfluss auf Amazon haben. Mittellos steht seine Ex-Ehefrau nach der Scheidung auch nicht da. Ist wohl die drittreichste Frau der Welt. Manche Investoren hatten einfach einen ganz schmutzigen Scheidungskrieg mit unabsehbaren Folgen für Amazon befürchtet. Ja, und so ist zu erklären, dass Amazon-Aktien im Computerhandel 1% im Plus sind.
Die Hannover Messe geht zu Ende. Die war auch Thema bei Ihnen im Börsensaal. Den Maschinenbauer oder Tech-Unternehmer, das sind zugleich die Aussteller der Hannover Messe. Wie war die Resonanz?
Ja, die Hannover Messe ist ja wirklich so etwas wie ein Schaufenster, in dem sich Unternehmen präsentieren, in dem sie zeigen, wie sie in Zukunft aufgestellt sein wollen, mit welchen Konzepten sie auf die Herausforderungen der Zukunft reagieren. Und das genau ist durchaus hier ein großes Thema an der Börse. Und man beobachtet das auch sehr genau. Man sieht das beispielsweise bei den Autobauern, wenn sie über neue Konzepte berichten, wenn sie beispielsweise über Kooperationen berichten, dann spiegelt sich das in der Regel schon in den Aktienkursen wieder. Und von daher, ja, auch die Hannover Messe wird hier an der Börse beobachtet.
Der Euro noch zum Ende der Woche.
Der Euro jetzt aktuell bei einem Dollar 12,14. Die Umlaufrendite ist von minus 0,07 auf minus 0,06% gestiegen. Und die Feinunze Gold kostet aktuell 1.291,70 $.
Claudia Wehrle war das mit dem Börsenbericht. Und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute, dann mit Stefan Koldehoff am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend.